echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern.
Hallo bei den Innovation Minutes. Hier ist deine Host Sabrina Harper wie gewohnt. Ich hoffe, du hast entspannte Feiertage und vielleicht möchtest du ins neue Jahr auch mit einer neuen Führungsqualität starten. Deshalb habe ich dir hier ein Best-of mit Impulsen zur Führung im Jahr 2025 zusammengestellt. Wir schauen auf Skills, Organisationen und Entscheidungshilfen. In dieser Folge habe ich Anita Zellina vom Better Leaders Lab mit dabei, Martin Wiens von der Neuen Narrative und Sebastian Wittmann von Stärkeneffekt. Wir starten mit Anita Zellina. Mit ihr hatte ich in Staffel 2 darüber gesprochen, wie modernes Leadership aussieht, insbesondere in unsicheren Zeiten. Damals war das Thema KI gerade stark eingeschlagen und an dieser Stelle steigen wir jetzt in das Thema ein. Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Podcast, Anita Zellina.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Sabrina. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir sprechen jetzt ja quasi von so einer aktiven Herangehensweise, was Innovation angeht, was Wandel angeht. Jetzt hat sich aber was getan im letzten Jahr insbesondere. Ich spreche von künstlicher Intelligenz. Du kannst es dir fast schon denken. Also ich hatte den Eindruck, dass künstliche Intelligenz so ein bisschen alle aus diesem Ich will Innovation, ich will Wandel rausgerissen hat und man stand plötzlich vor dem, okay, der Wandel ist jetzt knallhart da. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Natürlich war der auch schon davor da, aber man hat sich vielleicht noch so ein bisschen drum herum gedrückt und jetzt war plötzlich so, KI ist da, alle sprechen über ChatGPT, jeder benutzt das, jeder will das anwenden. Also ich komme quasi aus meiner vielleicht Lean-Back-Position raus und muss jetzt wirklich irgendwie was reißen und ich muss unbedingt was mit KI machen, ging ja dann so die Angst durch. Findest du, dieses KI-Thema hat da jetzt nochmal befeuert? Und wenn ja, wo siehst du da denn jetzt Chancen, Möglichkeiten für die Medienwelt?
Also ich finde es ganz spannend, dass diesmal die Medien relativ schnell, da würde ich mich deiner Einschätzung anschließen, relativ schnell erkannt haben, das ist ein großes Thema für uns. Im Vergleich auch zu so vergangenen Trends, ne? Wenn ich denke, wie lange es gedauert hat, bis tatsächlich Medienhäuser echt sich umgestellt haben, und vielleicht sind manche sogar noch dabei, auf Mobile First zu akzeptieren, dass der Großteil ihrer Userinnen und User sie nicht mehr über einen großen Screen sehen wird. Oder dass Video und visuelles Storytelling wichtiger werden. Ich meine, da stecken ja ganz viele Medienhäuser noch drinnen und sagen vielleicht, ja, irgendwie wissen wir es schon, aber so richtig sind wir noch nicht da, ne? Während beim Thema KI habe ich den Eindruck, das war recht schnell, ne? ChatGPT vor ein bisschen mehr als einem Jahr dann gestartet und hat schon jetzt massiv verändert, wie Journalistinnen und Journalisten über künstliche Intelligenz denken, künstliche Intelligenz benutzen, mit KI arbeiten im Alltag und ist, glaube ich, auch noch weiter dabei, das zu verändern. Das finde ich prinzipiell mal keine schlechte Sache, ne? Wenn wir schnell sind, weil wir dann ja auch schnell testen können und schnell auch entscheiden können, was ist auch vielleicht nichts für uns, ne? Wo werden wir KI nicht strategisch einsetzen? Also prinzipiell ist, glaube ich, da relativ schnell dabei zu sein, eher gut als schlecht. Was natürlich passiert bei diesen Themen, und ich glaube, das sprichst du ja auch ein bisschen an, ist, eine gewisse Gefahr ist natürlich da, dass das gehypt wird, dass man einfach sagt, egal was wir jetzt machen, ne, wir machen jetzt Hauptsache KI. Und da muss man dann natürlich sagen, da hängt es dann davon ab, haben Medienhäuser eine smarte, gut durchdachte, konsistente Strategie. Nur weil ich eine KI-Technologie einsetze mit einer schlechten Strategie, dann habe ich halt eine schlechte Strategie mit KI-Technologie, ne? Also da entsteht, wenn ich eine nicht moderne Führung lebe und eine schlechte Firmenkultur habe, aber jetzt ein KI-Tool dazu benutze, um Geschichten zu erzählen, habe ich halt ein KI-Tool, um Geschichten zu erzählen, aber es wird mein Unternehmen, meinen Journalismus, meine Firmenkultur nicht nachhaltig ändern und mich auch nicht fitter für die Zukunft machen. Also ich glaube, man muss es so ein bisschen with a grain of salt, wie die Amis sagen würden, sehen. KI hat natürlich massive Auswirkungen und wird weiter massive Auswirkungen haben darauf, wie Journalismus erstellt wird, wie er verteilt wird, wie wir Wertschöpfung und Geschäftsmodelle entwickeln. Extrem wichtig, dass man sich auseinandersetzt damit, vor allem auch als Führungskraft, aber auch als Journalistin oder Journalist. Aber KI alleine, als Technologie alleine, ist halt nur das, eine Technologie. und löst nicht per se alle Probleme, die wir als Medien haben. Ich glaube, da muss man ein bisschen realistisch sein.
Ich habe schon mit einigen Leuten aus größeren Medienhäusern gesprochen. Gibt es auch eine Podcast-Folge dazu über Monetarisierungsmodelle und KI. Ist, glaube ich, ziemlich spannend, da reinzuhören. Die Quintessenz ist eigentlich auch, man muss es testen, man muss es probieren und verschiedene Ansätze entwickeln. Also da geht es ja auch viel um Daten zum Beispiel, die man anschaut. Wie kann man ein besseres journalistisches Produkt vielleicht stricken, weil man jetzt die Möglichkeit hat, Daten besser zu evaluieren. Es ist nicht nur der Chat-GPT, der dir einen Text schreibt. Ich glaube, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen aber nicht über Erlösmodelle sprechen, auch wenn das jetzt spannend wäre, sondern auch über Führung. Wie machen wir es denn ein bisschen besser in den Redaktionen als Führungskraft, also als Geschäftsführung, aber vielleicht auch im C-Level. Also es muss ja nicht immer ganz oben aufgehängt sein.
Ich glaube, dass sich Führung einfach verändert und verändert hat und verändern muss, weil diese permanente Unsicherheit, durch die man navigieren muss, von der wir vorher ja schon gesprochen haben, die geht ja nicht mehr weg. Das heißt, die primäre Aufgabe einer Führungskraft heute ist, mit dieser Unsicherheit selber leben zu können, aber auch den Teams dabei zu helfen, auch mit dieser Unsicherheit zu leben und diese richtige Balance zu finden zwischen, ja, ich weiß, wir gehen jetzt in diese Richtung, ich kann euch zwar auch nicht die Zukunft vorhersagen, aber aus Erfahrung mit Datenanalyse, mit intelligenten Strategien, sage ich euch, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn wir in die Richtung gehen, dass die richtige Richtung fürs Unternehmen ist, also einerseits diese Sicherheit zu haben und dieses auch Selbstbewusstsein zu haben. Auf der anderen Seite aber auch nicht so zu tun, als hätte man alle Antworten, sondern auch offen dafür zu sein, zu sagen, wir probieren jetzt was aus, kann auch schief gehen, ne? Kann auch ein Fehler sein, kann auch sein, dass wir nachher sagen müssen, war ein Experiment, das nicht geklappt hat. Offen dafür zu sein, auch diesen Diskurs im Unternehmen zu erlauben. Und diese Balance ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu finden, gerade für Führungskräfte, die, ich sage das jetzt mal so, aus einer alten Welt noch kommen, wo Stärke ja oft bewertet war als lässt keinen Widerspruch zu und weiß ganz genau hundertprozentig, wo man hin muss und erlaubt keine Widerrede. So ist es halt nicht mehr, ne? Und ich glaube, dass da eine neue Generation von Führungskräften oft schon eben anders über Führung denkt, dass wir aber noch jetzt sehen in vielen Verlagen, Medienhäusern, Medienunternehmen, dass da oft ein Kulturkonflikt auch einfach da ist. Weil die Art, wie Führung früher verstanden wurde, eben für diese sehr volatile, sehr interaktive, auch sehr gleichberechtigte Welt manchmal gar nicht mehr so gut passt und diese neue Art der Führung manchmal gar nicht so einfach zu erlernen ist.
Mir ist noch ein Punkt dazu eingefallen oder ein Schlagwort. Es ist kein schönes Wort, aber ich finde ein sehr treffendes. Ambiguität heißt es auf Deutsch. Also, weil du meintest, keinen Widerspruch zulassen. Und Ambiguität steht ja eigentlich auch für einen Widerspruch in einer Sache, der eben nebeneinander besteht. Und das ist, glaube ich, etwas, also das ist mir auch nicht so oft begegnet in meiner Zeit, in Redaktionen. Und ich finde es auch etwas, was man so im Alltag oft erlebt, dass man eben sagt, das ist richtig oder das ist falsch. Und oft gibt es dieses richtig und falsch gar nicht mehr, sondern dieses, ja, es hat Anteile von richtig und es hat Anteile von falsch und viel dazwischen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der da viel reinspielt. Siehst du das ähnlich?
Total. Und ich finde, es ist ein schönes Wort, das das beschreibt. Und das ist auch gar nicht mal, man kann da jetzt so in der Theorie leicht drüber reden, dass das, ich stimme da total zu, dass das das gut wiedergibt und dass es wichtig ist, eben dieses, es gibt kein Schwarz-Weiß mehr, sondern es gibt halt eine Menge, eine unendliche Menge an Optionen und Pfaden. Und manche sind ein bisschen richtiger und manche sind ein bisschen falscher. Und idealerweise nähert man sich mit einer Kombi aus eigener Erfahrung, Nutzergesprächen und Feedback, Datenanalyse und dann auch einem gesunden Teil Entscheidungsmut und Selbstbewusstsein nähert man sich dem an. Aber es gibt keine totale, das war jetzt die richtige, ist nicht mehr wie eine Game Show. Ne? Es gibt kein, ach ja, jetzt haben Sie 100 Euro gewonnen, das war die richtige Entscheidung. Wissen tut man es wirklich auch erst viele, viele Jahre manchmal später, ne? Ob es die richtige Entscheidung war. Aber da stimme ich dir total zu, das ist im Alltag gar nicht so einfach, weil man natürlich alle, ich glaube, wir alle haben dieses Bedürfnis, Es wäre so schön, wenn wir jetzt wüssten, die Investitionen, die wir jetzt machen, die Projekte, die wir jetzt losstarten. Es wäre so toll, wenn wir schon wüssten, wie es ausgeht, ne? Wenn man in die Zukunft schauen kann und sagen kann, das war's, was wir vor 5 Jahren gemacht haben, das zahlt sich heute positiv, zahlt das auf unser Geschäftsmodell ein. Aber das gibt's halt nicht, diese Sicherheit. Das heißt, als Führungskraft damit leben zu lernen und dann auch mit dem oft harten Feedback auch von Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Teamleads und anderen leben zu lernen, die vielleicht sagen, hey, das war jetzt die falsche Entscheidung. Wir wissen es zwar erst jetzt ein paar Jahre später, ist ja auch nicht so schön. Ne? Wir sagen immer dieses Glorifizieren von Failure Culture und das ist ja auch richtig. Aber wenn man dann selber scheitert an was, steht man ja nicht morgens auf und tanzt. Ne? Also prinzipiell wollen wir schon alle lieber Recht gehabt haben. Das muss man also tatsächlich auch emotional, finde ich, lernen.
Ein weiterer Teil von Führung ist es auch, Mitarbeitenden zu ermöglichen, zu wachsen. Und vielleicht als Führungskraft will man das auch selbst und in der eigenen Stärke agieren. Dazu braucht es die nötigen Strukturen. Und genau über solche Organisationen habe ich mich mit Martin Wiens von der Neuen Narrative unterhalten. Dort wird zum Beispiel die Chefredaktion neu gedacht und viel Wert auf Innovationsmöglichkeiten gelegt. Martin, so schön, dass du Zeit gefunden hast, mich zu besuchen hier im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Du bist ja der Überzeugung, dass der Aufbau eines Medienhauses sich wirklich, tatsächlich, also in der Praxis verändern muss, weil sonst ist schwierig mit der Zukunft. Warum das?
Ich glaube, man kann diese Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählen. Ich würde mal 2 Angebote machen. Also das eine ist, dass ja die Beobachtung ist seit Jahren, Jahrzehnten, dass diese Medienwelt sich zerstückelt, segmentiert, dass alles komplexer wird, neue Player kommen dazu. Ist es einfach unfassbar wild. Und man muss als Medienhaus eben da drinnen Platz finden und sich ständig neu erfinden, neue Plätze finden, sich vielleicht intern auch mit segmentieren mit dieser neuen Umgebung. Und das ist meine erste Geschichte. Ich glaube, dafür gibt es einfach bessere organisationale Frameworks als das, was ich in Medienorganisationen heute beobachten kann, was sehr klassisch, hierarchisch, alte Produktionsbedingungen von vor Jahrzehnten quasi ist. Das ist so eine Geschichte. Ich glaube, mir würden 5 einfallen. Eine zweite Geschichte erzähle ich vielleicht noch, ist einfach die, dass meine Beobachtung ist, dass diese Anzugskraft von Medienhäusern, von Medien insgesamt unter diesen sogenannten jungen Leuten zumindest nicht mehr selbstverständlich ist. Also ich sehe schon noch, es sind unfassbar kluge, nette Leute, die in die Medien reingehen. Manchmal frage ich mich, warum? Und ich weiß ganz genau, warum die sich das antun, weil ich das auch unbedingt will und es natürlich nichts Spannenderes und Wertvolleres gibt. Und gleichzeitig ist aber dieser Anspruch oder dieses Normal so ein bisschen am Bröckeln, habe ich das Gefühl. Und das Zweite ist halt so der Wettbewerb um kluge, nette, junge Menschen ein bisschen kompetitiver. Und ich denke einfach, dass es anzugsstärkere Organisationen gibt, als die sich da in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Und auch da, glaube ich, dann wieder ein ganz anderes Grundframework der Organisation würde gut tun oder könnte ein Faktor sein, um dem zu begegnen. Also einfach vielleicht eine lebenswertere Umgebung innerhalb der Organisation zu schaffen, was auch immer das dann ist. Da können wir vielleicht ins Detail gehen. Aber das wären so meine 2 Geschichten und das wäre so mein Warum.
Also wenn du von Organisation sprichst, um da mal noch kurz in der Theorie zu bleiben, dann meinst du einfach diesen klassischen Aufbau, vertikal, horizontal, Stabsstelle, was es da so gibt in der Literatur, oder? Davon sprichst du eigentlich, wenn du meinst klassische Organisation.
Ja, und vielleicht sage ich noch einen Satz dazu, das ist ein bisschen frech und auch ein bisschen polemisch und ich glaube aber, dass da eine Wahrheit drin ist, dass einfach Organisationen geschaffen wurden in den letzten Jahrzehnten, die sehr, sehr gut da drin sind, das Neue zu verhindern. Also strukturell Barrieren aufzubauen für diese, und ich habe ein sehr positives Menschenbild, für diese klugen, netten Menschen, die eigentlich Verantwortung übernehmen wollen, das verändern wollen, das auch können, weil die sind sehr klug und nett. Und diese Organisationen sind sehr, sehr gut da drin, das unwahrscheinlich zu machen. Geht jetzt vielleicht auch ein bisschen theoretisch. Aber was mich einfach interessiert, ist nicht viel, sondern eine organisationale Umgebung, in der das ein bisschen wahrscheinlicher wird, dass einfach diese ganzen Menschen um ihren Stärken sich einbringen können und ihren Job machen können und nicht abgehalten werden. Nur das, also es ist sehr, sehr langweilig und basic, aber das ist das, was mich interessiert.
Du hast gerade schon gesagt, das klingt sehr theoretisch. Hast du einfach mal so ein fiktives Beispiel, wie eine strukturelle Hürde entsteht für kluge, nette, engagierte Menschen, die sich da einbringen wollen für was Modernes?
Naja, ich glaube einerseits, dass Bestandsstrukturen sehr, sehr stark sind. Und man zum Beispiel, wenn man was Neues startet, eine neue Entität, ein neues Vertical, ein neues Produkt, dass man das sehr, sehr gut schützen muss von diesen, und das klingt so mystisch, über die Zauberei, von diesen Bestandsstrukturen. Aber das ist so eins, und ich kann auch ein konkreter werden, dann gehen wir aber eher auf so eine Mikroorganisationsebene. Lass uns mal so eine Position wie Chefredakteurin anschauen, ganz konkret, mit aller Liebe der Welt, super kluge, nette Menschen, wie ich die kennengelernt habe. Aber was mich und was uns bei Neue Narrative interessiert, ist einfach die Beobachtung, dass es riesige Pakete, Verantwortungspakete in diesen klassischen Organisationen gibt. Das heißt, dass sehr, sehr viel Verantwortung bei sehr, sehr wenigen Personen gebündelt ist. Das ist das Grundprinzip dieser Organisation. Und wenn wir dann jetzt mal liebevoll auf diese Position Chefredakteurin schauen, dann wäre so eine Beobachtung von mir, dass da Verantwortlichkeiten drin liegen, wie manchmal Schnittstelle zum Verlag sein, Leitartikel schreiben, Feedback auf diese ganzen Artikel geben, Mentorin sein, vielleicht für irgendeine Ebene, manchmal noch rüberrufen, ey, der Social Media Teaser, der sitzt noch nicht richtig, neue Formate entwickeln, Podcast aufnehmen und haben, eigene Twitter-Kanäle befüllen. So ganz viel, ne? Und das variiert. Was einfach meine Frage ist, die mich interessiert, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person in diesen ganzen Sachen, wo diese Person den Hut auf hat, am kompetentesten ist? Und das ist einfach, da gibt's so ein paar Leute und dann sollen die das bitte genauso weitermachen, wenn die in all diesen Sachen kompetenter sind als diese ganzen anderen klugen und netten Menschen in der Redaktion. Interessiert's mich nicht. Ist fair. Alles gut. Einfach weitermachen. So, aber häufig ist es, glaube ich, so, dass es nicht kompetenzbasiert vergeben ist. Und das führt dann zu schlechten Entscheidungen, auch zu viel Erwartungsdruck auf dieser Position, die riesig ist. Und was ich einfach will, ist, hey, lass uns doch gucken, wie kriegen wir so eine, wir nennen das dann Kompetenzhierarchien, also wie kriegen wir die Leute in die Stärke, in die Kraft, Entscheidungen zu treffen, die in diesem Mini-Bereich am kompetentesten sind. Und das passiert aus meiner Sicht einfach nicht. Und das sorgt natürlich für Frust, das sorgt für Langsamkeit, das sorgt für schlechte Entscheidungen, das sorgt wiederum für Frust, das sorgt wiederum für Langsamkeit, für schlechte Entscheidungen. Und dann wird es noch wilder, als es sowieso schon ist. Und das wäre jetzt mal eben ein kleiner Ausschnitt eines Grundframeworks, was ich glaube, dass das nicht schneller und stärker macht, sondern ein bisschen bremst.
Let's break this cycle. Also was mache ich jetzt? Also ich habe jetzt hier meinen Chefredakteur, meine Chefredakteurin und irgendwer soll ja die Verantwortung tragen. Irgendwen muss ich ja ins Büro zitieren können, wenn etwas nicht läuft und mir die Geschäftsführung oder die Gesellschafter im Nacken sitzen und Erklärungen wollen. Also was mache ich jetzt?
Also ich glaube, es gibt radikalere Ansätze und weniger radikale. Ich würde mal mit einem inkrementellen anfangen, weil der, glaube ich, die Geschichte besser fortsetzt, die ich gerade gestartet habe. Ich würde immer sagen, dass ich mich vielleicht als Chefredakteurin fragen kann, ob ich wirklich in all diesen Verantwortungspaketen, ob ich da Bock drauf habe, voll in meiner Kraft bin, ob dieses der berichtet direkt an den und der an den, ob das richtige Pattern ist oder ob ich sagen kann, ich kann mal vorsichtig anfangen, meine Position zu zerstückeln in kleinere Pakete, also das einfach zu verstehen, nicht Label Chefredakteur oder Label Ressortleiter, sondern hä, was mache ich hier, was für Verantwortungsbereiche habe ich, muss ich auch noch auf die Finanzen schauen und bin ich da drin vielleicht ganz gut? Und ich glaube dann, wenn man anfängt, modular Verantwortlichkeit zu denken, also nicht dieses super undurchsichtige Riesenpaket, sondern das mal aufzuschreiben, zu verstehen, wir nennen das dann in Rollen, das zu überführen, dann habe ich erstmal so ein modulares Framework an Verantwortlichkeiten. Und dann kann ich ganz vorsichtig, ganz inkrementell, ohne dass irgendwie meine formale Macht angegriffen wird, ja mal anfangen, so eine Rolle, ein kleines Verantwortungscluster, wo ich selber das Gefühl habe, oh, da habe ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf, ich bin viel besser da drin und will das lieber machen, das mal abgeben an eine andere talentierte Person aus der Redaktion. Und vielleicht, wenn man ganz wild ist, darf dann auch diese Person direkt berichten an eine andere Person, insofern das denn nötig ist. Aber das wäre, glaube ich, innerhalb der Bestandsstruktur mal gesprochen, ein inkrementeller Ansatz, einfach diese große Riesenverantwortung, die auch intransparent ist, die wir auch sehen an diesen langen Stellenausschreibungen, die wir jeden Tag sehen, mit Itembatterien, die lang sind. Und ich frage mich immer, wie wollte jemand finden, der das alles kann? Not gonna happen, sondern ihr holt einen Menschen, der ein paar Sachen davon kann und der dann aber potenzialbasiert sich entwickeln muss in der Organisation. Das ist ja die Umkehrung. Und diese Verschiebung vorsichtig mit so ein paar Rollen anzustoßen, denke ich, ist schon auch in der Bestandsstruktur ganz gut möglich.
Das ganze Interview findest du in der Staffel 3 der Innovation Minutes. Das war die Folge 7 mit dem Titel Agile Medienhäuser.
Und jetzt springen wir noch in das Gespräch mit Sebastian Wittmann rein. Das entstand in Staffel 2 zum Thema Stärken richtig einsetzen. Die Mehrheit schaut beim Arbeiten auf den Mangel. Das geht uns allen so. Was ist schiefgelaufen? Wo müssen wir noch was machen? Sebastian hat mit seiner Firma den Stärkenradar entwickelt. Darin geht es darum, die richtigen Personen auf die richtigen Positionen zu setzen. Klingt erstmal ähnlich zu dem, was Martin eben im Interview erzählt hat, ist aber dann doch nochmal ganz anders. Hören wir einfach rein.
Herzlich willkommen, Sebastian, hier im Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Du, Sebastian, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Ich durfte schon zweimal, also einmal einen Stärken-Workshop bei dir machen und einmal, sagen wir, einen Stärken-Workshop-Light. Also das heißt, du kennst mich auch sehr gut. Schauen wir mal, wie es wird.
Richtig.
Aber was ich über dich weiß, ist, würde man dich in einem Bewerbungsgespräch nach deinen Schwächen fragen, dann würdest du sagen, Stärken.
Richtig, genau.
Warum das?
Ich glaube, dass die Frage nach den Schwächen ein bisschen aus den 70er Jahren noch stammt und sich dann lange gehalten hat. Ich glaube, es ist deswegen ziemlich unfair, jemand nach den Schwächen zu fragen, weil es ja ein Bewerbungsgespräch ist und ich soll mich ja selber bewerben, also Werbung für mich machen. Und dann werde ich da eher in die Ecke gedrängt und ich soll sagen, was ich nicht gut kann. Deswegen würde ich ganz nonchalant sagen, ich habe mich ehrlich gesagt nur mit meinen Stärken vorbereitet, weil ich glaube, dass da sehr viel mehr Musik dahinter steckt.
Also wenn man nach Stärken fragt, dann fragt man quasi nicht nur nach dem, was das Gegenüber kann, sondern man kann da relativ viel ableiten. Zum Beispiel, in welche Position jemand passt oder wie der in der Zusammenarbeit überhaupt funktioniert.
Genau, also wenn die Personalerin oder der Personaler oder auch diejenigen, die das Auswahlgespräch führen, das können ja auch Kolleginnen und Kollegen sein, die später mit mir dann vielleicht ja auch zusammenarbeiten, was ich immer eine gute Idee finde, dann erfahren die wahnsinnig viel über mich. Wir machen das meistens so, wenn wir Kunden haben, die ihr Bewerbungsgespräch umstellen auf Stärkenorientierung, dann bekommen die im Vorfeld das Stärkenradar und stellen sich mit diesen Stärken vor, und zwar anhand ganz konkreter Beispiele. Und es musst du dir so vorstellen, dass angenommen, es hat jetzt jemand Fokussierung, die oder derjenige kommt dann zum Gespräch und stellt dann eben Fokussierung anhand des Beispiels vor. Zum Beispiel, wenn wir im Projekt uns zu verzetteln drohen, dann bin ich die oder derjenige, der im Meeting immer die unangenehme Aufgabe übernehmen muss und zu sagen, passt auf Leute, da ist unser Deadline, wir quatschen schon wieder um das Thema rum, bitte lasst uns beim Thema bleiben, wir müssen jetzt Gas geben. Da mache ich mich zwar nicht immer beliebt, aber ich nehme eine ganz wertvolle Rolle ein. Und was passiert jetzt? Ich sehe vor meinem geistigen Auge schon die Person, die Kandidatin oder den Kandidaten, wie er oder sie auch in dem Meeting drin sitzt und dann auch schon noch so ein bisschen die Führung oder zumindest die Leitung übernimmt, dass wir wieder beim Thema bleiben. Und es gelingt, finde ich, viel besser nachzuvollziehen, wie jemand tickt oder warum jemand sich auch wie verhält, wenn wir in diesem Storytelling so ein bisschen drin sind. Für beide Seiten super, weil die Person weiß schon vorher, was bringe ich denn ins Gespräch mit rein. Und für diejenigen, die dann auswählen, auch wahnsinnig gut, weil wir da schon diesen Storytelling-Charakter mit einbauen und ich ziemlich ein gutes Gespür dafür bekomme, wer mir da gegenüber sitzt.
Was ich bei dir raushöre, ist eben, dass du es als sehr effizient betrachtest, wenn ich das richtig verstehe, die Stärken auszubauen. Und was machen wir jetzt aber mit unseren Schwächen? Schmeißen wir die über Bord? Ignorieren wir die?
Also, wir fangen mal bei den Stärken an. Ich erkläre dir auch gleich, was wir mit den Schwächen machen können. Bei den Stärken, also wie wir es aus unserer Sicht halt sehen, wir haben ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber wie wir damit umgehen. Bei den Stärken ist es so, dass wir glauben, dass es nicht nur effizienter, sondern wirklich auch effektiver ist, weil wir haben nur bestimmte Lebenszeit auf Gottes Erden und du weißt selber, wenn du was gut kannst und baust drauf aus, dann lernst du schneller, bist mit Begeisterung dabei, da zieht sich vielleicht sogar zu dem Thema hin, also du brauchst niemanden, der dich anschiebt. Deswegen ist es so, dass die Leute viel, viel effizienter und effektiver arbeiten, also sie machen nicht nur die richtigen Sachen, sondern die auch noch besser und schneller, es sind weniger Fehler, also es gibt auch genügend Studien, zum Beispiel von Gallup oder auch von Permalit, also wo es um positive Psychologie in der Führung geht, dass es total sinnvoll ist, die Stärken zu stärken. Die Leute haben weniger Fehltage, weniger Drogenmissbrauch, die schlafen besser. Die Kunden merken es, ja. Also du kannst nachweisen, dass Supermärkte, die positiv, also stärkenorientiert geführt werden, 6-7% mehr im Einkaufskorb haben. Also es strahlt sich sogar auf die Kunden aus. Das heißt, es gibt verdammt viele gute Gründe, die Stärken zu stärken. Und wir sind natürlich realistisch. Also natürlich haben wir Schwächen. Und wenn mir diese Schwäche wirklich im Weg steht in dem, was ich ausüben will, dann muss ich mich drum kümmern. Also da ignorieren bringt da nichts. Also es ist genauso, wenn ich in den Garten reingehe und sage, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, wächst es trotzdem. Aber es gibt drei coole Möglichkeiten, damit charmanter umzugehen. Also das eine ist, ich kann mal gucken, welche meiner anderen Stärken helfen mir denn, damit ich nicht in diese Schwäche reinfalle. Also ich zum Beispiel hätte die Tendenz mit meiner Planung, dass ich 1,5 Stunden ein Hotel raussuche, was perfekt an dem Arbeitsort gelegen ist und wo ich perfekt mit der U-Bahn hinfahren kann und so weiter. Und es ist alles ausgeklügelt, braucht dann aber 1,5 Stunden. Also völliger Wahnsinn. Deswegen stelle ich mir zum Beispiel meine Fokussierung, das ist eine andere Stärke, eben den Wecker und sage, ich habe jetzt genau 15 Minuten Zeit, ein Hotelzimmer zu suchen und dann ist Schicht im Schacht. Die zweite Sache ist, dass ich mir ein Hilfsmittel hernehme. Also das heißt, wenn ich packe, dann laufe ich 20 Mal um den Kofferraum und habe alle Eventualitäten im Kopf. Das nervt dann irgendwann auch. Und ich habe mir jetzt eine Packliste gemacht, die habe ich einmal geschrieben und jetzt muss ich nur noch abhaken und statt 25 Minuten packen, brauche ich nur noch 5. Und das Letzte ist, was total clever ist aus meiner Sicht, gilt vor allem auch für Führungskräfte, wenn ich irgendwas nicht gut kann, dann hole ich mir da eine kongeniale Partnerin oder einen kongenialen Partner dazu, also der meine Schwächen dann auffängt. Und häufig hilft es ja auch, also ich bin zum Beispiel völliger Depp, wenn es um Excel-Tabellen geht. Und häufig hilft es dann, wenn mir jemand sagt, pass auf, da kannst du den Rahmen setzen, ich habe dir das jetzt schon mal vorgebaut, du musst es hier nur noch eintragen und zack, habe ich schon keine Angst mehr vor Excel. Oder ich übergebe tatsächlich die ganze Aufgabe an die Person, weil in einem stärkenorientierten Team ist die Idee wirklich so, du hast ein gemeinsames Ziel, auf das du hinarbeitest, also zum Beispiel ein Projektziel und hoffentlich unterschiedliche Stärken. Also dass du ihr euch gegenseitig ergänzt und eben die Aufgaben so verteilt, dass jede und jeder in die eigenen Stärken einfach einsetzen kann.
Das war die Best-of-Folge so far zum Thema Führung in einem zukunftsfähigen Medienunternehmen. Ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Lass gern eine tolle Bewertung da und folge diesem Podcast. Wir hören uns dann ganz bald wieder mit neuem Material. Mein Name ist Sabrina Harper und wie immer wünsche ich dir bis zur nächsten Folge viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.